Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Marina Schweitzer am Mikrofon. Schönen guten Abend. Borussia Dortmund holt Shootingstar Haaland und sorgt damit für einen Paukenschlag auf dem Transfermarkt. Darüber berichten wir hier ebenso wie über das Springen in Oberstdorf zum Auftakt der Vierschanzentournee. Und nach den aktuellen Berichten zum sportlichen Tagesgeschehen widmen wir uns heute einer Gruppe von Akteuren ganz breit. Sie sind die große Hoffnung derer, die gegen die dunklen Seiten des Sports kämpfen, zum Beispiel Doping, Korruption, Gewalt. Es geht um Whistleblower. Wo werden sie noch als Nestbeschmutzer gesehen? Wo schafft der Sport inzwischen ein Umfeld, in dem sie sich sicher fühlen, wenn sie aussagen? Das ist unser Thema. Als erstes schalten wir aber nach Oberstdorf, erste Station der Vierschanzentournee, wo gerade noch der zweite Durchgang des Auftaktspringens läuft. Edgar Endres ist vor Ort. Herr Endres, für wen sieht es aktuell am besten aus?
Für einen Japaner, und zwar für Yukiya Sato, der ganz knapp vor Domen Preuz liegt, und es sind genau noch 11 Springer oben, und der nächste ist ein Deutscher, Pius Paschke, 11 Platzierter. Natürlich kommen noch Markus Eisenbichler und Karl Geiger, und prächtig geschlagen im zweiten Durchgang hat sich Stefan Laie, der Willinger, der Hesse, mit einem Satz auf 133 Meter hat sich nach vorne gearbeitet. Jetzt alle Augen auf Pius Paschke. Hält das Nervenkostüm, der Luftstand ist hoch und Paschke segelt weit runter, über 130 Meter. Ist nicht ganz zufrieden, aber für ihn ein klasse Auftakt hier bei der Tournee. Und gleich wird's mega spannend. Kobayashi gegen Geiger und Kraft.
Das sind die, die im ersten Durchgang am besten dran waren. Danke, Edgar Endres. Wir werden natürlich später berichten, wenn das Ergebnis feststeht. Im schweizerischen Lenzerheide stand heute die zweite Etappe der Tour de Ski an. Volker Hirt.
Die deutschen Frauen konnten bei den Sprints einigermaßen mithalten. Die Männer waren wie abgetaucht. Erneut beste Deutsche war Viktoria Karl. Sie erreichte das Viertelfinale und fand's okay.
Trotz alledem bin ich erstmal sehr zufrieden, nachdem es jetzt in Ruka gar nicht geklappt hat im Sprint und jetzt zweimal knapp an Top 30 vorbei, bin ich jetzt auf jeden Fall froh, dass ich die Quali geschafft habe.
Selbstkritisch war Sophie Krehl, die ebenfalls das Viertelfinale erreichte, dann aber keine Chance mehr hatte.
Gerade an dem steilen Berg einfach halt durchziehen. Ich, von der Geschwindigkeit wäre ich vorbeikommen, aber die anderen sind da halt irgendwie nur stärker.
Die deutschen Männer haben bei den Sprints keine Chance, alle scheiterten in den Vorläufen. Es siegte erwartungsgemäß der Tourfavorit Johannes Klebo aus Norwegen. Bei den Frauen wurden die Norwegerinnen geschlagen durch die Überraschungssiegerin Anna-Maria Lampic aus Slowenien.
Im alpinen Slalom konnte sich in Lienz erneut Michaela Schifrin über einen Erfolg freuen, aber auch die deutschen Slalomfrauen waren zufrieden. Erich Watschisch.
Ein toller Tag für die deutschen Slalomdamen. Alle fünf, die sich für den zweiten Lauf in Lienz qualifiziert hatten, konnten dort auch glänzen. Für Christina Ackermann und Lena Dürr war das Rennen auf dem Hochstein besonders erfreulich. Ackermann mit einer technisch tollen Fahrt steigerte sich von 9 auf Rang 5, unmittelbar gefolgt von Lena Dürr. Sie hatte vor allem im ersten Lauf mit einer Abschnittsbestzeit aufgezeigt. Bestes Saisonergebnis für Dürr, bestes Karriereergebnis im Slalom sogar für Marlene Schmotz als Elfte, außerdem noch Marina Wallner und Jessica Hilzinger in den Weltcup-Punkten. Michaela Schifrin holte unbedrängt ihren 64. Weltcup-Sieg. Die US-Amerikanerin war wie so häufig in beiden Durchgängen die Schnellste. Die zweitplatzierte Petra Vlhová aus der Slowakei wirkte ziemlich ernüchtert, Freudentränen dagegen bei der Dritten, Michelle Giesin aus der Schweiz.
Und in Bormio bei der alpinen Kombination der Männer siegte wieder einmal der Franzose Alexis Pantereau. Spekuliert wurde in den vergangenen Wochen viel auf dem Transfermarkt im Fußball. Wohin geht das norwegische Stürmertalent Erling Haaland? Heute dann die Erfolgsmeldung aus Dortmund. Der Star zieht ins Ruhrgebiet. Konstantin Kleine berichtet.
Der BVB verpflichtet mit dem erst 19-jährigen Norweger Erling Haaland den wohl begehrtesten Teenager auf dem Markt. Der 1,94 große Blondschopf kommt von RB Salzburg aus Österreich, wo er in dieser Champions-League-Saison bereits mit 8 Toren in 6 Spielen für Furore sorgte. Trotz vieler Angebote absoluter Topclubs hat sich Haaland für die sportliche Aufgabe und die Perspektive bei uns in Dortmund entschieden, wird Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zitiert. Der Norweger unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Im Raum steht eine festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro.
In der Handball-Bundesliga geht Rekordmeister THW Kiel als Tabellenführer in die EM-Pause. Nach dem 31:24-Sieg gegen Lemgo führt Kiel vor Hannover-Burgdorf, die in Minden nur 32:32 unentschieden spielten. Am Ende des Jahres nehmen wir uns hier im Deutschlandfunk Zeit, um richtig in die Tiefe zu gehen bei einem Thema, das den Sport zunehmend umtreibt. Das sind Whistleblower. Sie sind die, die in den vergangenen Jahren eine Rolle gespielt haben, wenn es darum ging, Missstände im Sport aufzudecken. Da war zum Beispiel die Läuferin Kara Goucher, die in den USA über die Methoden von Trainer Alberto Salazar auspackte und so mitverantwortlich war für die Schließung des Nike Oregon Projects. Da war natürlich das Ehepaar Stepanov, das den Anstoß gab für die Dopingermittlungen in Russland mit allen Konsequenzen. Aber auch schon Anfang des Jahrtausends sorgten Whistleblower dafür, dass krumme Machenschaften im Sport aufgedeckt werden. In der Balco-Affäre löste ein Leichtathletiktrainer 2003 mit seinen Aussagen gegenüber der US-Anti-Doping-Agentur einen Dopingskandal aus, der zum Beispiel in dieser Aussage von Sprinterin Marion Jones gipfelte.
And so it is with a great amount of shame that I stand before you and tell you that I have betrayed your trust.
Marion Jones gestand am Ende Doping ein. Der Mann, der bei der US-Anti-Doping-Agentur schon seit der Balco-Affäre mit Whistleblowern zu tun hat, ist deren Chef Travis Tigard. Er hat den Wandel beim Stellenwert von Whistleblowern quasi direkt begleitet. Und ich konnte vor der Sendung mit Travis Tigard sprechen und habe ihn als erstes gefragt, auf einer Skala von 1 bis 10, wie hoch würden Sie heute den Stellenwert von Whistleblowern für Ihre Anti-Doping-Arbeit einschätzen?
Oh wow, I would say a 10 for sure. And listen, I think it goes back.
Ich würde auf jeden Fall sagen 10. Das geht zurück bis in die Jahre 2002, 2003 mit unserem Fall der Radsportlerin Tammy Thomas. Da ging es um ein Designersteroid und der Fall führte dann schließlich zur Balco-Untersuchung. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir gemerkt, dass es da draußen Kräfte gibt, die sich richtig ins Zeug legen, um das Testprogramm zu hintergehen. Und die einzige Möglichkeit, diejenigen zu identifizieren, die die Ressourcen ausgeben und die die Infrastruktur haben, um das für eine gewisse Zeit zu versuchen, war es, Kontakt zu Leuten in der Gemeinschaft und im Feld selbst zu haben, die möglicherweise auch ins Doping involviert waren. Und die dann auch noch einer Organisation genug vertrauen, um sich zu offenbaren und Informationen bereitzustellen. Wir haben unsere Play Clean Line geschaffen, einen Kanal, über den man Tipps loswerden kann oder eine Möglichkeit für Whistleblower in Kontakt mit uns zu treten. Man kann das per E-Mail machen, per kostenlosem Anruf oder auf andere Arten und Weisen. Das war in 2003, 2004 während der Balco-Situation. Es war immer wichtig, um an diejenigen ranzukommen, die absichtlich schummelten. Wir haben einige bekannte Fälle gesehen. US Postal, das Nike Oregon Projekt, das russische Staatsdoping, das kommt nur ans Licht, wenn es Whistleblower gibt und jene, die sich öffnen und wahrheitsgemäß darüber sprechen wollen, was sie im Sport erlebt haben. Whistleblowers and those who are willing to speak truthfully
about what they've seen in the field coming forward and being willing to do that. How much has it changed? Wie viel hat sich in den vergangenen Jahren verändert? Würden Sie sagen, dass es eine Zunahme an Whistleblowing gab? Und wenn ja, wieso? Wegen dieser Plattformen? Because of those platforms?
I think the proof is there.
Ich glaube, entscheidend ist, dass es unabhängige Organisationen abgetrennt vom Sport gibt. Das haben wir von Beginn an gehört und wir haben bald unser 20-jähriges Jubiläum. In 2002 und 2003 waren wir eine ganz neue Organisation, die keiner kannte. Die Sportler wussten nicht, ob sie uns vertrauen können, ob wir getrennt vom Sport, unabhängig vom Sport waren. Ich glaube, wir haben gezeigt und zeigen das hoffentlich jedes Mal, dass es unabhängige Organisationen rund um die Welt gibt. Die Welt Welt-Anti-Doping-Agentur, uns, UK-Anti-Doping, die deutsche NADA, die sagen, wir sind nicht der Sport. Denn für Athleten ist es sehr schwer, aber auch für Trainer und Ärzte, dem Sport selbst Informationen zu geben. Denn diese Organisationen wollen vielleicht nicht, dass sie damit an die Öffentlichkeit gehen. Sie sehen diejenigen vielleicht als schlechte Verlierer oder dass sie vielleicht verbittert sind, dass sie es nicht in ein Team hineingeschafft haben. Und sie haben Angst vor Vergeltung, weil man erstmal eine Untersuchung machen muss, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und manche nationalen oder internationalen Verbände haben einfach nicht die Fähigkeiten oder Ressourcen, diese Arbeit zu machen. Balco in 2003 war ein Erfolg, mit dem wir der Welt gezeigt haben, dass man nicht unbedingt einen positiven Test als Beweis braucht. Und ich erinnere mich an die Fälle von Tim Montgomery und Christy Gaines am CAS. Da wurde zum ersten Mal in der CAS-Gerichtsbarkeit ein sogenanntes nicht-analytisches Beweisverfahren angewendet. Das wird keine positiven Tests im traditionellen Sinne beinhalten, aber es kann Augenzeugenberichte beinhalten, Bankunterlagen, E-Mail-Accounts, Videomaterial. Alles, was letztlich ein Gremium überzeugt, dass Anti-Doping-Regeln missachtet wurden. Und das ist auch sinnvoll, denn Trainer und Ärzte und Helfer sind nicht im Testprogramm. Sie müssen keine Dopingproben abgeben. Und oft dopen sie nicht selbst, weil sie nicht mehr antreten. Also wenn man wirklich an die Wurzel dessen will, wer Druck auf die Athleten ausübt, da müssen wir Systeme einführen, die Indizien sammeln und letztlich für Beweise sorgen. Also ob die Regeln gebrochen wurden, ob unsere Athleten ausgebeutet wurden. Jeder Fall ist da von höchster Bedeutung. Und inzwischen wissen die Menschen auch, dass es unabhängige Organisationen rund um die Welt gibt, die das ernst nehmen und die Informationen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, nachverfolgen. There are independent organizations around the world that are going to take this seriously and are going to follow up on the information that's provided.
I'm sure it's also been a learning process for you. Ich nehme an, es war auch ein Lernprozess für Sie, wie man mit Whistleblowern umgeht. Was kann man glauben und wie behandelt man sie? Erinnern Sie sich daran, wie es anfangs war, mit einem Whistleblower zu arbeiten?
What was it like when you started out working with a whistleblower?
You know, be willing to sit down and of course keep an eye on, you know, what are the motivations.
Man muss natürlich willens sein, sich mit ihnen zusammenzusetzen und auch ein Auge darauf zu haben, was die Motivation ist. Aber selbst diejenigen, die getrieben sind von etwas, das man als schlechtes Motiv bezeichnen könnte, wenn die etwas Wahres berichten, bei Balco zum Beispiel, da denken viele Leute, dass das originale Designer-Steroid THG uns heimlich von einem Trainer gegeben wurde, der sauer auf eine andere Gruppe Trainer war, die ihm Athleten weggenommen hat. Das Motiv war nicht unbedingt uneigennützig, aber das hat nichts daran geändert, dass wir ihm zugehört haben und dann den Hinweisen nachgegangen sind und die Beweise auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft haben. Es ist von entscheidender Bedeutung, zuzuhören. Aber es ist genauso wichtig, Zeit und Kraft zu investieren, die Dinge zu überprüfen und nicht einfach zu glauben, was jemand erzählt. Und man braucht erfahrene und talentierte Ermittler und Anwälte zur Überprüfung. Unser recht simpler Ansatz ist, dass wir jedem Whistleblower sagen, dass er oder sie die Wahrheit sagen muss. Man muss die komplette Geschichte erzählen und nicht nur über diejenigen sprechen, die noch aktiv sind und die man nicht mag und sich selbst dabei außen vor lassen. Und man muss die Wahrheit sagen. Und wenn du das machst, werden wir alles tun, um dich zu schützen und dich zu unterstützen und dass etwas Gutes dabei rauskommt, dass du bereit bist, die Wahrheit zu sagen. Und dass man den Mut aufbringt, den man dafür braucht, damit Veränderungen geschehen und damit diejenigen, die die Regeln brechen, zur Verantwortung gezogen werden. Und wir versuchen, den Wandel zu schaffen, damit diese Art von Druck nicht weiter auf den Athleten lastet.
Vermutlich ist das ein anderes Thema. Wer kann gerade von der WADA zur Verantwortung gezogen werden? Einige Sportler, saubere Sportler, denken, dass die gedopten Athleten nicht wirklich zur Verantwortung gezogen werden. Aber ich denke, das ist ein anderes Thema, das wir jetzt nicht vertiefen können. Aber Sie haben darüber gesprochen, wie Sie mit Whistleblowern umgehen, die sagen, dass sie wahrheitsgemäß und umfassend auspacken. Wie viel Hilfe können Sie anbieten, zum Beispiel durch Beratungsangebote für Menschen, die Konsequenzen für ihre Karrieren fürchten?
Was ein großer Fortschritt ist, sind die Regeln, die nicht nur Substantial Assistance, also erhebliche Unterstützung, erlauben. Wenn also jemand sich selbst belastet, und das passiert oft, wenn die Menschen, die Teil eines Dopingsystems waren, von ihrem Gewissen eingeholt werden oder wenn sie einen positiven Test hatten und sie wollen reinen Tisch machen. Egal, was das Motiv ist, die Regeln erlauben jetzt erhebliche Unterstützung, was wirklich gut ist. Und eine neue Regel, auf die wir uns im November 2019 in Polen geeinigt haben, tritt im Jahr 2021 in Kraft. Es ist eine Anti-Vergeltungsmaßnahme. Es wird jetzt zum Bruch der Anti-Doping-Regeln, wenn sich jemand an einem Whistleblower rächen will. Wir gucken, was wir tun können und wir tun die richtigen Dinge aus den richtigen Gründen. Ob es psychologische Unterstützung ist, die wir leisten können, ob es kostenlose rechtliche Beratung ist, Hilfe bei einem Umzug, Vermittlung zum Ministerium für Innere Sicherheit, wenn es um Visa geht, falls das nötig wird.
Halten Sie es auch für möglich, Geld anzubieten?
Wir sind nicht in der Lage, finanzielle Kompensation für Informationen anzubieten, aber es gibt andere Ressourcen, auf die wir Menschen hinweisen können, damit sie Geld erhalten. Es gab eine Diskussion in 2005, wo wir in Colorado Springs ein Panel mit der Welt-Anti-Doping-Agentur hatten und einigen Bundesermittlern und anderen Gerichtsbehörden aus der ganzen Welt. Die Idee einer Art Belohnungssystem wie beim FBI, dass man für Informationen Belohnungen in Form von Geld erhält, Das wollte der Sport damals nicht. Und deshalb existiert das zurzeit nicht. Also im Sinne von Bargeldzahlungen. Aber wir haben sicherlich den Wunsch zu helfen, wenn es um Jobempfehlungen geht oder die Jobsuche. Das sind Dinge, die tun wir bei jeder Gelegenheit, die Sinn ergibt.
What is your opinion? Are whistleblowers, was denken Sie, werden Whistleblower weiterhin weitgehend als Verräter im Sport gesehen?
I hope not, and I don't think so. I think, you know, the Nike Oregon Project, the Russian situation, they're seen as heroes.
Ich hoffe nicht und ich glaube auch nicht. Das Nike Oregon Projekt, die Situation mit Russland, ich denke, sie werden als Helden betrachtet und als diejenigen, die ihren Sport wieder zurückerkämpfen wollen und für das Gerechte einstehen. Niemand wird Sportler und sagt, ich kann es nicht abwarten, bis ich zur Elite gehöre und dann dopen kann, um zu gewinnen. Kein Athlet sagt das. Sie wollen nicht in der Position sein. Es ist zwar hart, Missstände aufzudecken, da gibt es Risiken und Unsicherheit, aber diejenigen, die es getan haben, haben es, glaube ich, nicht bereut. Wir fragen immer, war es das wert? Und wir wollen diejenigen, die die Wahrheit ans Licht bringen, in die Position bringen, wo sie sagen können, ja, das war es wert. Denn sie sind diejenigen, auf die andere schauen, die sich überlegen, ob sie auch an die Öffentlichkeit gehen oder nicht. Und das kann eine wirklich inspirierende und machtvolle Botschaft sein, wenn diejenigen, die ausgesagt haben, wissen, dass es das wert ist.
If those who did come forward continue to know that it was worth it.
Would you say that whistleblowers can be the
Würden Sie sagen, dass Whistleblower die einzig möglichen Retter des wahrhaftigen Sports sind?
I think they're critically important, but so is the testing program, so is education.
Sie spielen eine entscheidende Rolle, aber das Testprogramm auch und Bildung. Ich würde nicht sagen, sie sind die einzigen Retter, aber sie spielen eine sehr große Rolle. Und den Einfluss und den Wert, den sie haben, dürfen wir nicht unterschätzen oder kleinreden. Und ich habe von einigen gehört, dass der Glaube, dass etwas Gutes dabei herauskommt, letztlich dafür gesorgt hat, dass sie tun konnten, was sie eigentlich von Beginn an machen wollten. Und das ist eine machtvolle Botschaft. Die Wahrheit ist viel mächtiger als die Angst oder die Bedrohungen oder die Einschüchterungen, denen sich manche ausgesetzt fühlen. Und ich glaube fest daran, dass sie ein wichtiger und essentieller Teil des Erfolgs des Anti-Doping
And I firmly believe they're a critical and an absolutely essential part to the success of the anti-doping program.
Das ist die Einschätzung von Travis Tigard, dem Chef der US-Anti-Doping-Agentur USADA. Und mit brisanten Aussagen von Insidern kommt immer wieder auch die Frage auf, wollen sie eventuell nur von eigenen Taten reingewaschen werden? Whistleblower ist ja nicht gleich Whistleblower. Es gibt unterschiedliche Motive, Missstände öffentlich zu machen. Welchen Unterschied es macht, warum jemand zum Whistleblower wurde, damit hat sich Jessica Sturmberg auseinandergesetzt.
Es war in Colorado im Herbst in diesem Jahr, als auf der Sportkonferenz Play the Game zwei ganz unterschiedliche Vertreter von Whistleblowern aufeinandertrafen. Auf der einen Seite mit dem Filmemacher Brian Vogel, ein Vertrauter von Grigori Rodchenkov, dem früheren Leiter des Moskauer Dopingkontrolllabors, und auf der anderen Seite das Ehepaar Stepanov, das mit den Aussagen zum Doping in Russland den Dopingskandal ans Licht brachte. Ihre Motive waren höchst unterschiedlich. Brian Vogel ist Produzent der Dokumentation Icarus, in der Rodchenkov ausführlich über das staatlich gelenkte Dopingsystem auspackt. Bei Play the Game erzählt er die Umstände des Zustandekommens und bezeichnet dabei Grigori Rodchenkov mehrfach als den größten Whistleblower aller Zeiten im Sport. Danach brodelt es spürbar in Vitali Stepanov, dem früheren Mitarbeiter der Russada, der stets für sauberen Sport eintritt, nicht in die Praktiken involviert war und seine Frau Julia, die 800-Meter-Läuferin, überzeugt hatte, das System öffentlich zu machen.
Möglicherweise verliere ich jetzt einige als Freunde, aber das Zitat stammt nicht von mir, es ist von einem unbekannten Autor. Wenn du die Wahrheit zerstören willst, musst du sie strecken.
Worauf Vitali Stepanov anspielt, ist die führende Rolle von Grigori Rodchenkov im russischen Dopingskandal und die Umstände, unter denen er all sein Wissen preisgab. Infolge der Aussagen der Stepanovs werden Ermittlungen in Gang gesetzt, das Moskauer Labor verliert seine Akkreditierung, Grigori Rodchenkov wird suspendiert. Mithilfe von Brian Vogel setzt er sich kurz darauf in die USA ab. Kurz bevor Rodchenkov vor der Grand Jury aussagen soll, fasst er den Entschluss, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Er sagte, wir müssen damit jetzt raus, weil wenn wir es jetzt nicht machen, gibt es keine Chance mehr, dass es noch rechtzeitig vor den Spielen in Rio herauskommt. Und dann wird davon nichts mehr an die Öffentlichkeit gehen. Er war überzeugt, die USA würden das unter den Teppich kehren und das IOC würde nie etwas unternehmen. Er sollte am 12. Mai 2016 vor der Grand Jury aussagen. Wir haben die New York Times am 7. Mai angerufen, saßen 3 Tage mit denen zusammen und am 12. Mai erschien die Geschichte auf der Titelseite. Grigori war jetzt ein Whistleblower. Grigori is now
a whistleblower. Hatte Grigori Rodchenkov es im Wettlauf mit der Zeit durch die Veröffentlichung noch gerade rechtzeitig geschafft, zum Whistleblower zu werden, statt nur zu einem Kronzeugen? Oder definiert sich das Whistleblowing nicht durch seine hehren Ziele? So einfach ist die Sache nicht, sagt Jurist Simon Gerdemann, der sich seit Jahren rechtswissenschaftlich mit dem Whistleblowing beschäftigt und Berater des Whistleblower-Netzwerks in Deutschland ist. Bislang mangle es noch ganz generell an einer juristisch klaren Abgrenzung.
Also ein klassisches Whistleblowing im Sinne einer gesetzlichen Definition des Whistleblowings gibt es in Deutschland und in den meisten anderen Ländern nicht. Üblicherweise würde man von einem Whistleblower sprechen, wenn jemand aus mehr oder weniger uneigennützigen Motiven ein Verbrechen, eine rechtswidrige Tat oder einen Missstand aufdeckt, an dem er selbst nicht beteiligt ist.
Grigori Rodchenkov war ganz klar beteiligt und dabei kein kleines Rädchen im Getriebe. Vor dem Hintergrund ist auch Leichtathletin Julia Stepanova aufgebracht darüber, welche heldenhafte Rolle ihm nun zugeschrieben wird, und erzählt von ihren Erfahrungen mit ihm.
Als ich zum Profisport kam und ins russische Team aufgenommen wurde, gab es 2 Mediziner, Rodchenkov und Portugalov. Ich wurde von Portugalov betreut und bekam mit, dass die beiden wetteten, wessen Athletin jeweils gewann. Sie machten Geld damit und wir waren wie Rennpferde für die beiden. Ich fragte sie danach und Portugalov antwortete, es sei sonst langweilig für sie, die Wettkämpfe anzuschauen. Aber wenn Geld drin stecke, sei es viel interessanter.
It's more interesting. Handelt so ein überzeugter Whistleblower, der einen Missstand beseitigen will? Diese Frage steht im Raum und Julia Stepanova geht noch weiter.
Er will ein Whistleblower sein. Warum hat er dann nicht ausgepackt, bevor er suspendiert wurde, bevor wir mit unserem Wissen herauskamen? Er hat jahrelang so viele Athleten gedopt und es verheimlicht. Er hätte es beenden können. Stop
this. Jurist Simon Gerdemann, der über Whistleblowing forscht, versteht gut, dass es hier zwischen den beiden sehr unterschiedlichen Vertretern zu einem offenen Zwist gekommen ist und es den Wunsch nach Differenzierung ihrer Leistung zur Aufdeckung der Missstände gibt. Für den Wert einer Aussage spielt die Motivlage nach deutschem Recht allerdings keine Rolle. Die Aussagen werden deswegen nicht weniger genutzt für die weitere juristische Verfolgung. Wohl aber macht es einen Unterschied in der Frage, wie der Whistleblower von der Justiz behandelt wird.
Man kann die Definition des Whistleblowing klar von dem des Kronzeugen trennen, aber die realen Fälle können natürlich verschwimmen. Also wenn jemand zum Beispiel mehr oder weniger dazu genötigt wird oder in etwas hineinschlittert und dann als Beihelfer eben eine Straftat begeht und sich trotzdem dagegen wendet, wird das natürlich juristisch auch stark zu berücksichtigen sein.
Die andere ebenso wichtige Frage ist, wie werden Whistleblower geschützt? In der EU wird gerade an der Richtlinie dazu gearbeitet. Die Bedeutung der Whistleblower und ihr Dienst an der Gesellschaft wird auf europäischer Ebene zwar oft gewürdigt, aber noch ist der Schutz nicht besonders stark. Simon Gerdemann beobachtet international, dass es eine Frage der Perspektive ist, ob jemand als Whistleblower oder als Denunziant gesehen wird.
Die Perspektive heißt, nutzt er mir oder nutzt er mir nicht. Die Amerikaner sind tatsächlich sehr gut darin, Whistleblower intern im Land zu schützen, die ihnen was nützen. Und sobald es darum geht, dass ihre nationalen Interessen berührt sind oder das, was sie für ihre nationalen Interessen halten, schlägt die Stimmung auf einmal um.
Wie die Stimmung sich gegen einen wenden kann, das hat auch Julia Stepanova zu spüren bekommen. Dennoch,
wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, würde ich es wieder so machen.
Diese grundsätzliche Haltung unterscheidet Whistleblower zumeist von Kronzeugen. Aus der Forschung weiß Simon Gerdemann, dass wer überzeugt ist, einen Missstand aufdecken und beseitigen zu wollen, es trotz aller persönlichen Nachteile meistens wieder so machen würde.
Ein Beitrag war das von Jessica Sturmberg und eine Meldung will ich Ihnen hier natürlich nicht vorenthalten. Der Japaner Ryuyo Kobayashi hat das Auftaktspringen der Vierschanzentournee gewonnen. Der Oberstdorfer Karl Geiger wurde Zweiter und wir schalten natürlich später in dieser Sendung noch nach Oberstdorf zu unserem Reporter Edgar Endres. Es gibt sehr viele Bereiche, in denen Menschen Missstände aufdecken und den Sport fairer machen wollen. Einer davon ist sexualisierte Gewalt. Bei diesem Thema sind Whistleblower oftmals selbst Betroffene, wenn sie auspacken, dann müssen sie auch über all das sprechen, was ihnen widerfahren ist. Die meisten Überlebenden schweigen, aber eben nicht alle. Andrea Schildke hat sich damit beschäftigt.
November 2016. Der frühere englische Fußballprofi Andy Woodward bricht sein Schweigen. Dem Guardian vertraut er an, sein ehemaliger Jugendtrainer habe ihn über Jahre sexuell missbraucht.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Ein Skandal um Kindesmissbrauch im englischen Fußballverband zieht immer weitere Kreise.
Schon im September 2016 geht die US-Turnerin Rachel Den Hollander an die Öffentlichkeit, wendet sich an die Zeitung Indianapolis Star.
Ich habe der ganzen Welt schreckliche Dinge offenbart, die eigentlich nie jemand erfahren sollte. Nicht einmal mein eigener Mann.
Sie berichtet vom sexuellen Missbrauch durch Larry Nassar. Der Teamarzt des US-Turnverbandes und der Michigan State Universität hatte Hunderten von Mädchen sexuelle Gewalt angetan. Die jüngste war gerade mal 6, berichtet Rachel Den Hollander. Zuvor hatte die ausgebildete Juristin versucht, die Verantwortlichen der Universität zur Rechenschaft zu ziehen, die sie vor den Übergriffen nicht beschützt hatten. Vergeblich. Die machten sich laut der Ex-Turnerin sogar lustig über sie und unternahmen nichts. Deshalb ging die junge Frau an die Öffentlichkeit. Wie die ehemalige österreichische Skifahrerin Nicola Werdenig im November 2017. Werdenig berichtet in der Tageszeitung Der Standard, sie sei in den 60er Jahren als Mitglied des Skinationalteams von einem Teamkollegen und einem anderen Mann sexuell missbraucht worden.
Ich verstehe mich schon als Whistleblowerin, da es mir ja um die Strukturen gegangen ist, das System aufzuzeigen, in dem eben sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch und Gewalt angewandt wird.
Genau wie die Amerikanerin Den Hollander wählt Nicola Werdenig bewusst diesen Weg. Sie packt in den Medien aus, spricht über dieses sensible Thema, bei dem sie selbst körperlich und seelisch Betroffene ist.
Es ging ausschließlich nur über Medien. Und ich habe Gott sei Dank sehr, sehr feine Medienpartnerkontakte, freundschaftlich verbunden, weil das Thema braucht viel Vertrauen, wenn man das erste Mal erzählt. Das ist für niemand ganz ohne. Und ich habe voll auf mein Mediennetzwerk in dieser ganzen Sache gesetzt.
Vertrauen eher in die Medien als in die Verantwortlichen im Sport. Von diesem Vertrauen spricht auch Tim Evans. Er ist einer der JournalistInnen, die den immensen sexuellen Missbrauch durch den amerikanischen Arzt Larry Nassar aufgedeckt haben. Im Deutschlandfunk Sportgespräch berichtet Evans über die große Verantwortung, mit dem Vertrauen richtig umzugehen.
Wir wollten ja weder ihr Vertrauen missbrauchen, noch ihre Hoffnungen nicht erfüllen. Und ihre Hoffnungen in uns waren sehr groß. Das war sehr hart und es hat uns sehr demütig gemacht.
In England machen nach Andy Woodward weitere Fußballer das Martyrium ihrer Kindheit öffentlich, ebenfalls in diversen Medien.
Nach Polizeiangaben haben sich binnen weniger Tage bereits 350 mutmaßliche Opfer gemeldet.
Eine Sonderkommission wird gegründet. Ihre letzte Statistik stammt aus dem März 2018. Bis dahin sind es mehr als 850 betroffene Fußballer und 300 mutmaßliche Täter.
Es geht um Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe gegen minderjährige Jungen.
Einige der mutmaßlichen Täter sind längst gestorben, andere werden verurteilt. Doch eine Untersuchung des englischen Verbandes ist auch 3 Jahre danach nicht veröffentlicht. Die Betroffenen fühlen sich zum Schweigen gebracht. In den USA laufen die Dinge anders. Auch dort folgen viele ehemalige Turnerinnen dem Beispiel von Rachel Den Hollander, darunter Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen. Teilweise nutzen sie die sozialen Medien und den Hashtag MeToo. Larry Nassar gesteht. Im Gerichtssaal gibt Richterin Rosemary Aquilina allen Betroffenen die Gelegenheit, sich öffentlich zu äußern und hat für jede der Turnerinnen einfühlsame Worte.
Deine Stimme und alle Überlebenden stärken sich gegenseitig.
Die Angst, die Albträume. Sie werden hier im Gerichtssaal bleiben. Lass es hinter dir und geh raus und verbreite die Botschaft so wie heute. Du hilfst damit so vielen. Du bist eine Heldin. Ihr seid alle Superstars. Ihr seid die neue Generation von Superhelden.
You are all superstars. You're the new generation of superheroes.
Mehr als 150 Betroffene erzählen in Aquilinas Gerichtssaal ihre Geschichte. Sie bringen Larry Nassar lebenslänglich hinter Gitter. Die öffentlichen Statements der Überlebenden machen die Strukturen deutlich, die den Missbrauch ermöglicht haben. Eine Untersuchung wird veröffentlicht, deckt unter anderem massive Versäumnisse der Verantwortlichen auf. Auch in Deutschland gibt es sexuellen Missbrauch im Sport. Betroffene sprechen, Täter werden verurteilt. Die allermeisten Überlebenden aber schweigen. Der Sport mit seinem Umfeld mache das Sprechen noch zu schwer, sagen Expertinnen. Das soll sich nun ändern. Seit Mai ruft die Aufarbeitungskommission der Bundesregierung Betroffene aus dem Sport auf, sich zu melden und anonym ihre Geschichte zu erzählen. Auch um zu erfahren,
was und wie thematisieren Betroffene aus dem Sportbereich ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen, die Gewalt, die sie erfahren haben. Und dann den Umgang damit,
erläutert Sabine Andresen, die Vorsitzende der Aufarbeitungskommission. Schon jetzt haben sich dort Betroffene gemeldet und intern von dem Leid berichtet, das ihnen im Sport zugefügt wurde und sie ein Leben lang nicht mehr loslässt. Whistleblowing zum Thema sexualisierte Gewalt. Für die ehemalige Olympiateilnehmerin Nicola Werdenig auf einer Ebene mit Hinweisen auf Doping, Korruption oder Manipulation.
All das ist im Sport auf dieselbe Wurzel zurückzuführen. Das geht um Machtmissbrauch in groß angelegten Strukturen.
Diese Strukturen erkennen und weiteren Machtmissbrauch verhindern. Die Stimmen von Whistleblowern können dazu den Anstoß geben. Vorausgesetzt, sie treffen auf Menschen, die ihnen zuhören und glauben.
Das war ein Beitrag von Andrea Schültke. Inmitten von Vorwürfen um Korruption im Weltfußball packte schon vor 5 Jahren Bonita Mersiades aus. Sie war Kommunikationschefin der australischen WM-Bewerbung für 2018 und 2022. Sie packte über dubiose Machenschaften aus. Was brauchen künftige Whistleblower, wenn man ihnen die Angst vor der Offenheit nehmen will? Dazu sagte Mersiades schon vor 4 Jahren hier im Deutschlandfunk.
I think all of us who are involved in getting better sporting organizations, getting better sporting structures.
Alle, die um bessere Sportorganisationen und Strukturen bemüht sind, sollten vielleicht in Richtung einer anderen internationalen Organisation Ausschau halten. Eine, die einen übergreifenden Rahmen im Kampf gegen Korruption für den Sport sein kann, die das Sportmanagement, die Strukturen und Aspekte wie Anti-Doping, Spielmanipulation und Rassismus mit beachtet. Regierungen könnten das übernehmen. Regierungen spielen auch eine Rolle im Sport. Also, Regierungen sind eine Möglichkeit. Eine andere wäre, dass der Sport selbst sagt, okay, es ist wichtig, dass Menschen unserem Sport vertrauen. Wir wollen, dass auch junge Leute mit unserem Sport aufwachsen und Sportler werden und dass sie verstehen, dass sie würdige Gewinner sind und nicht wegen etwas anderem. Also könnte der Sport eine externe, unabhängige Organisation einführen. Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Sagte Bonita Mersiades. Als vor Jahren das Ehepaar Stepanow Doping in Russland aufdecken wollte, haben sie in der WADA keine adäquate Anlaufstelle gefunden und sind an den Journalisten Hajo Seppelt verwiesen worden. Diese Anlaufstelle will die Welt-Anti-Doping-Agentur jetzt selbst liefern. Es gibt inzwischen die Plattform Speak Up, an die sich Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber wenden können. Die WADA hat auch eine Studie in Auftrag gegeben, bei der Athletinnen und Athleten befragt wurden. Wann würden sie Hinweise auf Dopingpraktiken in ihrem Umfeld geben? Diese Studie haben 2 Forscherinnen an der englischen Leeds Beckett Universität durchgeführt, die Amerikanerin Kelsey Erickson und die Britin Laurie Patterson. Als erstes habe ich Kelsey Erickson gefragt nach den Aussagen der Athleten. In welchen Fällen würden diese sich trauen, etwas zu verraten?
Yeah, one of the big things that we noticed, so we first started looking at the issue within student athlete populations.
Wir haben uns erstmal die Studierenden, Athletinnen und Athleten in den USA und Großbritannien angesehen. Und eine Sache, die wir herausgefunden haben, war, sie würden es ablehnen, Doping zu melden. Aber sie könnten sich vorstellen, die betroffene Person zu stellen und mit dieser zu sprechen und dann zu sagen, ich weiß, was du machst und das muss aufhören oder ich muss den nächsten Schritt gehen und das anzeigen. Dazu haben wir einen Artikel veröffentlicht und die Rückmeldung war, das ist ja schön und gut, aber es dreht sich hier um studierende Athleten. Es wäre offensichtlich anders, wenn es sich um Olympioniken drehen würde, von Goldmedaillengewinnern abwärts. Und das ist ein gutes Argument. Also haben wir uns damit beschäftigt. Und für das Projekt, für das die WADA jetzt Geld gegeben hat, haben wir uns Athletinnen und Athleten aus den USA und Großbritannien angesehen, die auf internationalem Level konkurrieren. Auch Trainer, aber das ist ein Nebenschauplatz. Wir haben ihnen die gleichen Fragen gestellt, die haben sich hauptsächlich darum gedreht. Warum würdest du etwas melden und warum würdest du nicht? Und wieder war es so, dass eine Mehrzahl es ablehnte, Fehlverhalten zu melden. Und das trotz der Tatsache, dass sie dadurch vielleicht einen frei werdenden Platz in einem Team nicht bekommen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht bereit gewesen wären, irgendwas zu machen. Aber wir kamen zur Erkenntnis, dass das etwas sehr Schwieriges ist.
It doesn't mean that they weren't going to do anything, but there was a recognition that this is something really hard.
Sie haben ja eine Befragung durchgeführt. Sie haben also die Aussagen vorliegen. Wovor hatten die Athletinnen und Athleten Angst oder was haben sie gedacht?
Yeah, so I guess actually probably what would be helpful is before that I actually interviewed individuals who had blown the whistle on doping.
Es ist vielleicht noch ganz interessant, dass ich davor auch mit Menschen gesprochen habe, die zu Whistleblowern in Sachen Doping geworden waren. Es war auch für die, die etwas gemeldet haben, nicht einfach. Da gab es davor erstmal ein Gefühlschaos. Das war nicht einfach, ich glaube, da dopt jemand, jetzt werde ich das automatisch melden. Da gab es eine Lücke zwischen identifizieren oder vermuten und melden. Und als ich dann die Interviews mit der nächsten Gruppe gemacht habe, also Menschen, die noch nicht unbedingt eine Whistleblowing-Erfahrung gemacht hatten, da waren es diese Athleten auf internationalem Level, die ja potenziell in eine solche Situation kommen könnten, dass sie etwas melden sollten. Und eine Sache, die sie davon abhalten würde, ist etwas ganz Essentielles. Sie wussten nicht, wie sie das richtig tun sollten. Also, an wen soll ich das melden? Muss ich das Ganze wirklich gesehen haben? Muss ich harte Beweise haben, bevor ich etwas sage, oder reicht es, wenn ich es so melde? Ich vermute, sie haben Angst davor, Beziehungen zu beschädigen. Also, wenn ich eine Person melde und diese dann bestraft wird und ich weiß, dass ich dafür verantwortlich bin, vielleicht weiß es die Öffentlichkeit nicht, aber ich weiß es ja. Obwohl man dann stolz wäre, gibt es da immer noch ein Schuldgefühl, dass man derjenige war, der den Hinweis gegeben hat. Und es gab auch eine Angst davor, dass sich das auf die Sponsoren auswirken könnte und auf die Mannschaften. Wer wird sich noch für mich interessieren? Wer will noch mit mir in Verbindung gebracht werden? Es wurde auch darüber gesprochen, was, wenn ich was sage, dann werden sich die Menschen von mir distanzieren. Es gab also eine ganze Bandbreite von Dingen, die Athletinnen und Athleten zögern lassen. Angefangen bei einfachen Wissenslücken bis hin zu zwischenmenschlichen und komplexeren Dingen. Relational and complex.
Whistleblowing is not only in sports. Whistleblower kommen ja nicht nur im Sport vor. Es passiert in der Wirtschaft oder wo auch immer. Würden Sie sagen, dass diese zwischenmenschliche Sache etwas Sportspezifisches ist? Haben Sie dafür Beweise gefunden?
Thinking about the wider literature, there really wasn't much around relationships.
Es gab nicht wirklich viel Literatur zu dieser Beziehungssache. Es gab natürlich Sachen darüber, dass es ein richtiges moralisches Dilemma ist. Also, muss ich loyal gegenüber der Person sein, die ich kenne oder nicht? Und gleichzeitig habe ich die Verpflichtung, den Ruf meiner Gruppe zu schützen. Das gab es schon und daraus haben wir auch was gezogen. Was wir da gefunden haben, ist das moralische Dilemma. Bin ich einer Person oder einer Gruppe verpflichtet? Also erhebe ich meine Stimme zum Wohle aller Athleten und des sauberen Sports oder halte ich den Mund, um das Ansehen und Wohlergehen einer Person zu schützen? Und es gab noch ein weiteres Element, dieses, ich muss auch an mich selbst denken, weil wenn ich als Athlet etwas melde, dann bin ich bestimmt auch verdächtig. Wie konnte ich davon erfahren, ohne ein Teil des Betrugs zu sein? Wie lange wusste ich davon und warum habe ich nicht schon früher was gesagt? Also muss ich da doch mit drin hängen? Und dann gab es eine Sorge, dass Leute dachten, wenn ich das melde, dann werden Leute immer denken, dass ich das jetzt die ganze Zeit mache und Leute reden dann nicht mehr mit mir. Es war alles zusammen. Ich musste über ein Individuum nachdenken, über die Gruppe und auch über mich. In der Literatur gab es viel mehr Dinge über Machtdynamik und darüber, wie man über einen Vorgesetzten oder einen Untergebenen in einem Büro etwas meldet. Es gab nicht viel über Beziehungen.
And I think one of the interesting things that Kelsey picked out quite early on is that we were thinking of the relationships as a teammate versus competitor.
Eine interessante Sache, die Kelsey schon früh herausgearbeitet hat, war, wir dachten bei Beziehungen immer eher an Mannschaftskameraden versus Konkurrenten. Aber als Kelsey mit den Leuten geredet hat, ging es eher darum, jemand, der mir nahe steht, versus jemand, mit dem ich in keiner persönlichen Beziehung stehe. Und das ist nicht immer analog zu Mannschaftskameraden und Konkurrenten. Es war wirklich interessant, wie komplex dieser Beziehungsaspekt ist. Es geht nicht darum, dass derjenige dein Mannschaftskamerad ist und deshalb schützt du ihn oder du wirst zum Whistleblower, weil es sich um deinen Konkurrenten handelt. Es ging eher immer um die Nähe.
Way more about like the closeness and that bond that they had.
It's often said that in es wird ja oft gesagt, im Sport gibt es eine Art Omerta, ein Schweigekartell. Man will die Dinge innerhalb des Sports lösen. Man will sich nicht an öffentliche Stellen oder so wenden. Haben Sie Hinweise darauf gefunden? Sort of phenomenon?
Yeah, I think absolutely. I mean,
absolut, das ist im Prinzip das, was Sie uns erzählt haben. Mir ist nicht unbedingt wohl dabei, vorzutreten und etwas zu melden, aber ich würde die Person selbst konfrontieren. Und wir haben schon früh darüber diskutiert, als es darum ging, Personen zu ermöglichen, potenzielle Dopingpraktiken anzugehen. Da mussten wir wirklich erklären, dass es uns nicht darum geht zu sagen, du sollst kein Whistleblower werden. Aber ungeachtet des Kontexts ist die Realität, dass nie jeder bereit sein wird, Dinge zu melden. Und wir können ihnen entweder weiter sagen, dass sie es tun sollen und sie tun es trotzdem nicht, oder wir können einfach erkennen, dass es eine große Gruppe an Menschen gibt, die es nicht tun werden. Dennoch geben sie uns ja eine Alternative. Sie sagen, aber ich würde jemanden direkt konfrontieren. Ja, vielleicht läuft das dann auf diese Omerta hinaus, aber es wird trotzdem etwas getan. Sie sind proaktiv und sie handeln, um Doping zu stoppen. Und es mag dann nicht in einem offiziellen Doping-Regelbruch enden, aber wenn es dazu führt, Doping zu stoppen, dann bekommen wir ja, was wir wollen. Und das ist kein Doping im Sport. Also wir wissen, dass es das auf jeden Fall gibt. Es gibt eine Angst, aber es bedeutet nicht, dass man da nichts tun kann. Wir haben sogar ein Schulungsprogramm aufgelegt, das auf dieser Annahme basiert. Es heißt Reactive. Das steht für Recognize, also erkennen, und Take Action, also handeln. Und der Gedanke dabei ist, Menschen mit der Fähigkeit auszustatten, Doper zur Rede zu stellen.
So that they can take action, and we recognize that everybody has a role to play.
And in terms of the omerta, so some research that we did early on.
Und was die Omerta angeht, ich habe ja auch Trainer und Trainerinnen interviewt. Und es ist komisch, denn wir schauen ja hier auf zwei verschiedene Dinge. Aber wir haben einige Ähnlichkeiten gefunden. Die Trainer, mit denen ich schon früh gesprochen habe, haben gesagt, dass sie sich lieber intern um Sachen kümmern. So haben sie es formuliert. Sie waren in einem Konflikt zwischen Athleten zu schützen, ihren Verein zu schützen und sich selbst zu schützen. Und sie haben explizit gesagt, dass Doping für sie ein dunkles Thema ist, etwas, über das sie lieber nicht sprechen und mit dem sie nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Das war nicht unbedingt, weil sie etwas verstecken wollten. Sie hatten einfach Angst vor den Auswirkungen, weil die Dinge dann ganz schnell eskalieren. Also sagten sie, wenn sie das intern halten können, könnten sie das Narrativ kontrollieren. Sie hatten also Angst, dass Informationen nach draußen gehen und dass sie falsch wiedergegeben oder manipuliert werden, zum Beispiel durch die Medien. Also es ist nicht unbedingt ein Schweigekartell mit bösen Absichten. Das ist manchmal etwas komplex. Aber für manche bedeutet dieses Schweigekartell, dass sie Menschen schützen wollen vor Vergeltung oder anderen Dingen, die daraus resultieren können.
Potential retaliation and other things that can come from that.
So was one of the wishes that they.
Also war einer der Wünsche, den sie äußerten, wenn sie zu Whistleblowern werden sollten, dass sie sich eine Art Briefkasten innerhalb der eigenen Organisation wünschten, keine Behörde außerhalb. Würde das helfen, damit Dinge gemeldet werden, oder gäbe es dann wieder Zweifel, dass auch wirklich etwas getan wird?
Takes the confidence away that something is done.
I don't think that came up at all, actually. I mean,
das war, glaube ich, gar kein Thema. Wenn sie sich etwas wünschten, dann etwas, was total unabhängig und außerhalb des ganzen Sports und der Anti-Doping-Arbeit ist. auch um potenzielle Vertrauensprobleme zu überwinden. Auch für die, die in dieser möglichen Omerta agierten, ging es einfach darum, dass sie nicht nichts getan haben. Auch wenn sie nichts melden würden, würden sie ja etwas tun. Und ich finde, das ist eine grundlegende Unterscheidung. Ja, Whistleblowing ist sehr effektiv und es ist eins der besten Werkzeuge, die wir haben, um Doping zu entdecken und zu bestrafen. Aber es ist nicht das Einzige. Wenn wir also die breitere Gemeinschaft aktivieren wollen, dann müssen wir auch weitere Möglichkeiten in Betracht ziehen, wenn wir wollen, dass mehr Menschen zu Whistleblowern werden. Sie wollen es nicht unbedingt intern halten, sie müssen aber einfach wissen, wo sie es tun können. Und sie müssen wissen, mit wem sie sprechen und was daraus resultiert. Es ging da mehr um Vertrauen als um einen bestimmten Ort. Und Vertrauen hängt an Individuen und nicht so sehr an einer Organisation, in der diese Person sitzt.
Und aus den Fragebögen wissen wir, es ist wichtig, dass gewisse Bestimmungen gelten, wenn Leute Whistleblower sein sollen. Vieles davon drehte sich um die Art der Unterstützung. Wie machen sie es? Was passiert danach? Sie wollten Transparenz, was den Verlauf angeht. Eine Sache, die die Befragten explizit genannt haben, war, dass sie sich Anonymität und Geheimhaltung wünschten. Viele Organisationen sagen schon jetzt, dass sie den Leuten diese Möglichkeit geben. Das ist wirklich wichtig. Wenn sie also anonym etwas melden wollen, können sie das. Wenn sie ihren Namen nennen und um Kontaktaufnahme bitten, dann können sie das auch tun. Es braucht also eine Bandbreite an Möglichkeiten, weil verschiedene Personen da auch unterschiedlich herangehen. Wenn du kommunikativ bist, bist du vielleicht jemand, der darüber gerne mit jemandem am Telefon spricht. Oder man ist vielleicht jemand, der das gerne per Mail macht. Vielleicht willst du aber auch mit jemandem von Angesicht zu Angesicht sprechen. Also es geht darum, dass wir Menschen unterschiedliche Vorlieben haben, wie wir kommunizieren, und wir sollten Möglichkeiten für alle bieten.
Das waren Lori Patterson und Kelsey Erickson, die für die Welt-Anti-Doping-Agentur eine Whistleblower-Studie durchgeführt haben. Und ihre Einordnung ist auch das Schlusswort unseres Whistleblower-Schwerpunkts, nach der Sendung natürlich jederzeit nachhörbar über die App DLF Audiothek oder unsere Websites. Bevor wir nach Oberstdorf schalten zur Vierschanzentournee, bleibt uns noch Zeit für einen Hinweis auf das Sportgespräch ab 23.30 Uhr heute Abend hier im Deutschlandfunk. Zu Gast ist dann Johannes Herber, der Geschäftsführer des Vereins Athleten Deutschland.
Ich fand schon immer, dass es so ein strukturelles Ungleichgewicht gab zwischen jenen, die draußen auf dem Feld waren und die Arbeit gemacht haben, und jene, die darüber Entscheidungen getroffen haben und Regeln gesetzt, und wollte eigentlich immer dafür arbeiten, dass es dort so ein Gleichgewicht gab.
Johannes Herber wird seine ersten Monate bei Athleten Deutschland bilanzieren, und das Ganze ist auch jetzt schon online abrufbar. Und jetzt schalten wir nach Oberstdorf, wo Ryoyo Kobayashi am Ende der Erste war beim Auftaktspringen und Karl Geiger, der Deutsche, der Zweite. Edgar Endres vor Ort, wie eng war es denn am Ende?
Ja, gar nicht so eng, denn Ryoyo Kobayashi, der schafft dann tatsächlich mit einem zweiten Supersatz auf 134 Metern den Tagessieg mit am Ende umgerechnet. 5 Meter Vorsprung auf Karl Geiger, aber was heißt hier schon eng? Kobayashi gewinnt sein 5. Turniespringen in Folge. Gewinnt er noch einmal am Neujahrstag, dann ist er neuer Rekordhalter in dieser 68-jährigen Geschichte. Und das zeigt schon die Ausnahmestellung des Japaners. Karl Geiger auf Platz 2 mit 2 wirklich tadellosen Sätzen. Im 2. riskiert er alles, springt 134 Meter, wird getragen von den knapp 26.000 Zuschauern, die begeistert mitgehen. In seinem Wohnzimmer, in seinem Springen daheim, auf gut bayerisch, schafft er wirklich einen super Platz und wird eben Zweiter.
Was trauen Sie denn Karl Geiger noch zu?
Ja, zumindest, dass er in der Tourneewertung diesen Kobayashi weiter kitzelt, dass er dranbleibt. Der ist momentan in einer überragenden Form. Die gesamte Saison nie schlechter als 7. gewesen in allen Weltcupspringen. Also Karl Geiger ist super drauf, auch mental stark. Und wenn Kobayashi einmal einen schlechten Tag haben sollte, ist vielleicht Geiger da. Aber wir wissen natürlich auch, dass Geiger diese Form konservieren muss, denn die Konkurrenz im Rücken mit David Kubacki, Stefan Kraft ist auch stark, und das wird eh ein schweres Unterfangen, diesen 2. Platz zu verteidigen. Insgesamt stehen die Deutschen mit Karl Geiger hervorragend da.
Noch ganz kurz zum Schluss, wer hat sich dann in Ihren Augen noch für die kommenden Tage empfohlen?
Ja, aus deutscher Sicht heute nicht unbedingt einer, der zu erwarten war. Also Markus Eisenbichler lag auf Rang 5 nach dem ersten Durchgang. Das war ein klasse Satz. Im zweiten etwas schwächer gesprungen. Am Ende wird er 11. Pius Paschke, vielleicht die Überraschung, der 29-jährige Mann aus Kieversfelden, wird 12. Und Stefan Laie 13. Das sind ordentliche Ergebnisse, aber eben nicht die Top-Platzierungen, die im letzten Jahr herausgesprungen sind. Stefan Laie war ja in der Gesamtwertung 3. Eisenbichler, dem traue ich noch einen Sprung in die Top 10 zu, aber alle Hoffnungen setzen wir auf Karl Geiger.
Vielen Dank nach Oberstdorf, Edgar Endres. Das verfolgen wir natürlich in den nächsten Tagen weiter. Und das war Sport am Sonntag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.